So, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, dass wir uns zusammen und ihr euch als Gemeinde die Zeit nehmt, um zu hören, wie es unseren Brüdern und Schwestern geht. Und ich werde wieder mit euch zusammen einige Situationen in unterschiedlichen Ländern ganz kurz betrachten und dann auch euch dabei einige Brüder und Schwestern vorstellen. Open Doors hat am 15. Januar den neuen Weltverfolgungsindex veröffentlicht, die Liste der 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es weit mehr als 100 Länder sind, in denen Christen ihren Glauben nicht frei leben können. Das heißt, wir leben tatsächlich hier in Europa oder im Westen in einer Ausnahmesituation. Und wenn ich mir die Schreiber des Neuen Testaments anschaue, ob jetzt Jakobus, Petrus, Paulus oder wer auch immer, sie alle haben aus Verfolgungssituationen berichtet. Und Paulus schreibt an einer Stelle, wer Jesus nachfolgen will, wird Verfolgung erleiden. Und das ist auch etwas, was in diesen Ländern leider im vergangenen Jahr erneut zugenommen hat. Erstens, es sind mehr Länder, in denen Christen ein hohes Maß an Verfolgung erleben. Ich möchte hier differenzieren. Wir sprechen hier nicht darüber, dass Christen verfolgt werden, sondern dass sie ein hohes Maß an Verfolgung erleben. Das sind die 50 Länder, in denen Christen ein hohes bis extremes Maß an Verfolgung erleben. Die Karte soll das mit der Einfärbung etwas deutlich machen. Rot bedeutet extrem, orange sehr hohes Maß an Verfolgung und gelb hohes Maß an Verfolgung. Und über diese 50 Länder hinaus gäbe es noch 23 weitere Länder, in denen Christen auch ein hohes Maß an Verfolgung erlebt haben. Und jetzt haben wir noch nicht die Länder aufgezählt, in denen Christen verfolgt, diskriminiert, bedrängt, gehasst und sonstiges werden. Jesus sagt, dass wir von aller Welt gehasst werden. Ihr werdet gehasst werden von allen Menschen, in Markus Kapitel 13 und auch an anderen Stellen. Ihr werdet gehasst werden von allen Menschen um meines Namens willen. Und dann sagt er im nächsten Vers, wer aber ausharrt. Und wenn du sonst heute nichts mitnimmst vom Gottesdienst, nimm nur dieses eine Wort mit. Es geht um das Ausharren. So wie wir eingangs schon gehört haben, als Martin vorgelesen hat, steht, seht zu, dass ihr steht, steht fest, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Es geht darum, fest zu stehen. Zu stehen bedeutet auch, nicht davon zu laufen. Und niemand hat je davon gehört, dass jemand bereit sitzt. Nein, wir stehen bereit. Wir stehen, weil wir bereit sind, loszulaufen. Wir stehen fest. Wir stehen für eine Sache ein. Stehen bedeutet auch, nicht umfallen. Stehen bedeutet nicht abfallen. Und in all diesen Ländern, so hart jetzt dann diese Karte aussieht, ist es trotzdem eine Gemeinde, die wir auch heute wieder mehr kennenlernen, in der die Christen zu ganz großen Teilen stehen. Vor allem, sie stehen auf für Jesus. Obwohl sie eine ganz kleine Minderheit sind, 1, 2, 5 oder 10% im Land. Sie stehen auf für Jesus. Sie verkünden den Namen Jesus. Und das macht den ganzen Unterschied in diesem Land, weil das, und das dürfen wir nie vergessen, liebe Freunde, das gilt ja auch für Königsbrunn, dadurch, dass diese Gemeinde steht, ist sie die einzige Offenbarung Jesu Christi im Land. Sie ist die Stimme Gottes im Land und ihr seid die Stimme Gottes hier in diesem Land. Und wenn unsere Stimme nicht mehr gehört wird in der Öffentlichkeit, dann wird unser Land nicht die Veränderung erfahren, die es doch erfahren soll und muss. Denn es gibt keinen Namen, keinen anderen Namen, in dem der Mensch gerettet werden. Wie geht's weiter? Muss, nicht kann. Apostelgeschichte 4, in dem der Mensch gerettet werden muss, als nur der Name Jesus. Deswegen harren unsere Brüder und Schwestern aus. Das Ausharren ist entscheidend. Ich wurde darum gebeten, ganz kurz zu sagen, was macht denn Open Doors eigentlich, außer am Sonntag Predigten halten in Gemeinden. Ja, da würde ich nicht fertig werden bis heute Nacht, aber ich gebe euch einen ganz kleinen Überblick. Zahlen kann man sich eh nicht merken, normalerweise stelle ich diese Zahlen gar nicht vor. Wir haben biblische Schulungen und sonstige Schulungen, Leiterschaft, Familienethik, Trauma, hatten wir letztes Jahr 570.000 Teilnehmer. Hilfe zur Selbsthilfe, ich sage da zwei Sätze dazu. Bitte nicht lesen, okay? Ich mache es gleich wieder weg, wenn ihr liest. Hilfe zur Selbsthilfe. Sehr oft ist es so, wenn ein Muslim oder ein Hindu oder ein Buddhist Christ wird, das Nächste, was passiert ist, er verliert seine Arbeitsstelle. Dann verliert er seine Wohnung. Dann verliert er in vielen Fällen noch seine Frau, seine Familie, seine Freunde, er verliert alles. Und dass die Christen dort in diesen Ländern, ob Zentralasien oder Indien, ob Laos oder Vietnam oder viele andere, dass sie überhaupt dort leben und Gemeinde bauen können, dazu ist es zuallererst notwendig, dass sie ein Einkommen generieren. Und da trägt eben Open Doors dazu bei, mit sogenannten Hilfe zur Selbsthilfeprojekten. Das kann, wir geben dem 20 Ziegen oder 3 Nähmaschinen oder einen Computerkurs oder. Viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie diese Menschen dann in die Lage versetzt werden, ein eigenes Einkommen zu generieren und damit auch wieder zur Gemeinde beizutragen, damit die Gemeinde zum Beispiel einen Pastor bezahlen kann oder ein Gebäude anmieten kann. Bibelliteraturverteilung ist klar, 2 Millionen Christen, die davon profitiert haben. Und wenn wir hier sagen, Hilfe zur Selbsthilfe, 375.000 oder 376.000 Christen, dann bedeutet das immer, das ist der eine, der empfängt und dann profitiert die ganze Familie oder sogar die Großfamilie davon. Also wesentlich mehr. Ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber aushat bis ans Ende, wird gerettet werden. Ich nehme das einfach mal beispielhaft. Ägypten, letztes Jahr haben wieder ein paar Kirchen gebrannt. Die Situation ist überhaupt nicht stabil, obwohl ein Präsident al-Sisi da ist, der sehr wohlwollend den Christen gegenübersteht. Ich möchte das hier mal auch betonen, weil unsere Presse hier im Westen Präsident al-Sisi immer sehr negativ darstellt, als Menschenrechtsverletzer und so weiter und so weiter. Das geschieht ganz sicher, gar keine Frage. Aber Präsident al-Sisi ist der erste ägyptische Präsident überhaupt, der sich für Christen einsetzt. Der erste. Er besucht jetzt schon seit Jahren, jedes Jahr, den Weihnachtsgottesdienst der Christen. Hat noch nie ein Präsident vorher gemacht. Als 2015 die 20 koptischen Christen vom IS enthauptet wurden, hat Präsident al-Sisi eine 3-tägige Staatstrauer ausgerufen und hat damit den Christen gezeigt, ihr seid vollwertige Bürger. Staatstrauer gibt's auch für Christen. Und immer wieder sichert er ihnen zu, dass er an ihrer Seite steht. Das ist nur so ein Beispiel für das, ihr werdet von allen gehasst werden. Da ist dieser Shanuda mit seiner Familie, die wohnen in der Provinz Minya, sehr dörfliche Gegend. Und sie saßen einfach draußen als Familie draußen vorm Haus, wie das so ganz üblich ist in diesen Ländern. Und dann kam ein Nachbar vorbei und hat gesagt, ihr habt kein Recht hier auf der Straße zu sitzen, ihr seid Hunde, weil sie Christen sind. Geht ins Haus. Und dann ist er mit dem Messer über sie hergefallen, hat den Shanuda schwer verletzt. Und wir haben schon über das Ausharren gesprochen. Es geht darum, dass wir zusammenstehen. Und ich möchte hier auf diese eine Stelle in Offenbarung hinweisen, wo es heißt, wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Das wird geschehen. Manche werden in Gefangenschaft gehen. Erinnert euch, wir haben darüber gesprochen, Wölfe müssen nicht erschossen werden. Wölfe müssen gerettet werden. Und Wölfe können nur gerettet werden, wenn Schafe zu den Wölfen hingehen. Sonst gibt es keine Möglichkeit. Und Jesus ist gestorben für die Schafe und für die Wölfe. So werden manche ins Gefängnis gehen. Hier ist das Ausharren und der Glaube. Glaube ich, dass Gott mit mir ist, obwohl alle Umstände gegen mich sind. Glaube ich, dass ich hier in diesem Ort, wie zum Beispiel diesem Ort, etwas ausrichten kann für Jesus, obwohl ich nichts in meiner Hand habe, Strafgefangenenlager in Nordkorea. Selbst in diesem Strafgefangenenlager, wo mehr als 50.000 Christen einsitzen in ganz Nordkorea, Christen furchtbar gequält werden, sich zu Tode arbeiten, 16 Stunden am Tag arbeiten, ganz schlimme Bedingungen, einfach nur deswegen, weil sie an Jesus festhalten. Selbst in diesen Straflagern haben wir erfahren, gibt es eine Gemeinde. Wisst ihr, wie sie Gottesdienst feiern? Wie sie Lobpreis machen? Sie singen lautlos, damit sie nicht gehört werden von den Wächtern. Sie singen lautlos. Sie kommen zusammen und wenn sie Kommunion feiern, vielleicht haben sie ein Stück sich vom Essen abzweigen können oder ein kleines Schälchen Wasser oder irgendetwas. Und dann hat uns einer berichtet, der entlassen wurde aus so einem Straflager, hat uns berichtet, dass sie dort in den Toiletten ihre Gottesdienste feiern, weil die so entsetzlich sind, die Toiletten, dass die Wächter nicht reinkommen. Und da können sie sich praktisch in kleinen Gruppen ungestört versammeln. Aber es gibt dort eine Gemeinde. Und jetzt sagst du, ich bin drin in dieser Gemeinde und dort erzählen diese gefangenen Christen anderen Gefangenen von Jesus. Der Herr baut dort seine Gemeinde. Und hast du den Glauben, dass Jesus dort durch dich wirkt? Das ist auch Nordkorea. Das dürfen wir nicht vergessen. Es sind 22 Millionen Gefangene in Nordkorea. Nicht nur in den Straflagern, sondern das ganze Land ist ein einziges Gefängnis. Die Menschen können sich nicht frei bewegen. Und doch, sie haben alle Sehnsucht nach Jesus. Alle. So steht nun, es geht also darum, dass wir keinen Raum preisgeben, dass wir den Raum behalten, dass wir den Platz behalten, den wir eingenommen haben. Paulus schreibt da im Epheser Kapitel 6, Vers 10, schließlich, Brüder und Schwestern, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dieses schließlich, wenn man das wortwörtlich in seiner Fülle übersetzt, dann würde das bedeuten, Freunde, wenn ihr bisher euch nichts gemerkt habt von meinem Brief, jetzt kommt das Allerwichtigste, werdet stark in dem Herrn. Und dann spricht er über die Waffenrüstung, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Und das ist besonders wichtig für unsere Brüder, zum Beispiel hier für unseren Bruder Nasser Nawar, der zu 10 Jahren Haft verurteilt wurde. Er hat uns ehemalige Muslim im Iran, sitzt dort im Evin-Gefängnis, das von vielen, die auch wieder freigekommen sind, bezeichnet wird als das schlimmste Gefängnis der Welt. Bitte vergesst eure Brüder und Schwestern nicht, die im Iran im Gefängnis sitzen, wegen ihres Glaubens an Jesus. Und er hat vor ein paar Tagen, ist uns ein Brief zugestellt worden von unseren Geschwistern dort im Iran. Und dann schreibt hier Nasser unter anderem, ich will aber, dass ihr wisst, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind. So, er sagt, er kann dort über Jesus reden im Gefängnis und er schreibt hier weiter, ich bin zuversichtlich, dass alle Härten und alle Bedrängnis, die ich hier erlebe, und ich glaube, dass ich frei kommen werde durch den, in den ich meine Hoffnung gesetzt habe, unseren Herrn Jesus Christus. Deshalb lasst mich kühn sagen, der Herr ist meine Hilfe. Schreibt er aus dem Gefängnis. Erinnert euch alle Zeit an mich in euren Gebeten. Eure Gebete sind ein Wohlgeruch vor Gott und ein Opfer, das er gerne annimmt. Betet für Nasser und für seine Familie. Ismail, jetzt auch erst am 11. Januar zu 3 Jahren Haft verurteilt. Also das iranische Regime, wir wissen ja, Iran, Gottesstaat, schiitischer Glauben, Abfall vom Islam kann mit dem Tod bestraft werden. Ehemalige Muslime, die Christen geworden sind, sie werden verfolgt. Und wann immer die Regierung so eines Konvertiten habhaft wird, wird er verhaftet, wird verhört und wird dann ins Gefängnis gesteckt. Er hat sich hier, der Ismail, er hat sich vor 40 Jahren zu Jesus bekehrt. Und jetzt nach 40 Jahren sind sie gekommen, die Behörden, und haben ihn ins Gefängnis geworfen. Es wird also in keinster Weise akzeptiert, dass jemand den Glauben verlässt. Betet bitte für Fatemeh. Fatemeh ist 21 Jahre alt. Sie ist jetzt zum dritten Mal im Gefängnis. Sie ist jetzt gar im Januar verhaftet worden. Die ersten 4 Wochen wussten wir überhaupt nicht, wo sie ist. Ihre Familie hatte keinerlei Nachrichten, wo sie ist. Das bedeutet immer nichts Gutes, wenn die Familie keine Nachricht hat. Kein Zugang, kein Anwalt, nichts. Alles geschieht im Verschwiegenen. Und wenn du mal Geschichten von Flüchtlingen zuhörst, die aus dem Iran hierher nach Deutschland gekommen sind, dann da fallen die alle Todsünden ein. Anders kann ich es gar nicht sagen. Es ist grauenhaft, was da in den Gefängnissen geschieht. Und Fatemeh ist gerade eben wieder in Haft. Sie hat sich, ehemalige Muslima, sie ist in die Öffentlichkeit gegangen, sehr mutig, diese junge Frau, und sie hat in aller Öffentlichkeit gefordert, dass laut Verfassung, und das stimmt, dass laut Verfassung im Iran alle Menschen im Iran das Recht haben müssten, einen Gottesdienst der Christen zu besuchen. Und das hat sie eingefordert. Gut, das magst du im Iran nicht lange. So, sie wurde verhaftet. Bitte betet für sie. Sie ist sicherlich in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Dass es im letzten Jahr ganz besonders gegen die Kirchen geht, zeigt sich auch an der Situation in Algerien. Also das ist uns sehr aufgefallen, als große Bewegung, sage ich jetzt mal, was sich im Bereich Christenverfolgung weltweit getan hat. Ja, mehr Länder sind dazugekommen, aber besonders auffällig ist das aggressive Vorgehen von Regierungen, Behörden und extremistischen Gruppierungen gegen das kirchliche Leben. Es soll also das kirchliche Leben ausgelöscht werden in diesen Ländern. Und ja, einzelne Christen werden verfolgt und werden schon seit vielen Jahren verfolgt. Das ist eine Situation. Wenn aber das kirchliche Leben, stellt euch vor, es gibt plötzlich kein kirchliches Leben mehr in Königsbrunn und auch nicht mehr in Augsburg und auch nicht mehr in Landsberg und dazwischen. Plötzlich, alles kirchliche Leben ist verboten. Alle Kirchen sind zerstört, dem Erdboden gleichgemacht. Was macht das mit einer Gemeinde in dieser Region? Schau mal alleine in einer Stadt. Wie würdet ihr darauf reagieren? Ich bin mir sicher, ihr würdet zusammenkommen und beten. Seit 2006 gibt es in Algerien ein Gesetz. Da wurde erstmal allen Kirchen dort die staatliche Registrierung aberkannt. Und das ist in mehreren Ländern so, das ist immer wieder die gleiche Spielweise. So, man bringt neue Religionsgesetze raus, die alte Registrierung, mit der du dann offiziell Gottesdienst feiern durftest, die ist jetzt erstmal ungültig. Das war 2006, neue Religionsgesetze. So, alle Kirchen müssen eine neue Registrierung beantragen. Das macht jetzt zum Beispiel hier die, dass ich den Namen richtig sage, Dachverband der protestantischen Kirchen in Algerien, EPA, Église Protestante Algérie. Und er ist hier der Vorsitzende, das ist der Pastor Salah Shalah, hier bei einer Demonstration. Seit 2006 hat keine einzige Kirche eine Registrierung erhalten, obwohl natürlich alle eine neue Registrierung beantragt haben. Sie kriegen einfach keine Registrierung. Kennen wir auch so von anderen Ländern. Das heißt, jede Versammlung ist illegal. Die Gemeinden gibt es schon seit Jahrzehnten. Sie feiern seit Jahrzehnten Gottesdiensten. Selbst ein Treffen zu Hause irgendwo privat, es ist alles illegal. Und so haben jetzt die Behörden letztes Jahr durchgegriffen. Wir haben den Pastor Salah, hier seht ihr jemanden auf dem Bild, wichtig für diesen Mann zu beten. Wir haben ihn gefragt, was ist der Grund? Und er sagte, ganz einfach, er sagte, die Gemeinde ist so gewachsen in den letzten paar Jahren. Es kommen Muslime zum Glauben und Muslime zum Glauben und die Regierung hat einfach Angst, weil sie von den radikalen Muslimen im Land unter Druck gesetzt werden. Die werfen der Regierung vor, ihr seid doch Muslime, ihr müsst doch was dagegen tun, dass sich die Christen hier so ausbreiten. Also macht irgendetwas und dann kommt so eine behördliche Anordnung, zack, sind die Kirchen zu. Und auch das ist in mehreren Ländern so. Von China, nur dieser eine Bruder, den ich euch hier vorstelle, der Li Jingyang, der verhaftet wurde, wie auch viele andere. Und ich will euch nur seine Einstellung zeigen. Und so ist es mit vielen chinesischen oder Christen in China. Ich habe das letzte Mal schon ganz kurz darüber berichtet. Jetzt am 1. Februar 2020, also gerade vor ein paar Tagen, hat die Regierung nochmal neue Gesetze erlassen, verschärfte Religionsregeln mit 41 neuen Artikeln. In diesem Artikel 17 zum Beispiel, da heißt es jetzt neuerdings, dass alle Kirchen die Prinzipien und Regeln der chinesischen kommunistischen Partei nicht nur beachten, sondern propagieren und verbreiten müssen. Die Kirche wird zum Handlanger der kommunistischen Partei gemacht. Und die Regierung setzt jetzt über jede Kirche ein unabhängiges Komitee, das von der kommunistischen Partei gestellt wird. Das heißt, das oberste Entscheidungskomitee in jeder Gemeinde ist in Zukunft eine Gruppe von Atheisten, die darüber bestimmen, was in dieser Gemeinde laufen oder eben nicht laufen wird. Und wir wissen, es geht immer um diesen Mann. Es geht um Jesus. Sahelzone. Burkina Faso. Ich habe, glaube ich, letztes Mal ganz kurz darüber gesprochen. Die Situation hat sich verschlimmert in Burkina Faso, war ja letztes Jahr gar nicht auf dem Weltverfolgungsindex, ist dieses Jahr auf Platz 18. Und wir hatten mehrere Überfälle, überwiegend auf Gottesdienste. Auch hier, wie ich vorhin sagte, die verschärfte Lage oder Angriffe gegen das kirchliche Leben. Es waren Angriffe auf Gottesdienste, überwiegend Priester und Pastoren, die ermordet wurden während des Gottesdienstes. Aus der Kirche rausgezerrt, draußen vor der Kirche erschossen. Viele Menschen auf der Flucht. Die Christen machen ungefähr ein Viertel in der Bevölkerung aus. Und ein Bischof hat die ganze Situation so kommentiert, das ist hier eine Gruppe von Pastoren, die alle geflüchtet sind aus der Region, überwiegend im Nordosten. Er sagt, wenn die Welt weiterhin nichts tut, wird es hier bald keine Christen mehr geben. Also das ist ein sehr dringendes Gebetsanliegen. Gerade gestern kam eine neue Meldung rein oder vorgestern, erneut Überfall auf einen Gottesdienst. Vier Christen entführt, ein Christ sofort erschossen. Von den vier Entführten wurden nachher drei noch erschossen. Zwei Tage zuvor auch ein Überfall. Aber jetzt die Situation, die mir am allerwichtigsten ist, unsere Geschwister in Nigeria. So sieht es dort in vielen Gottesdiensten aus. Und dieser Bruder hier, Pastor Andimi, vielleicht haben das manche von euch gelesen bei uns, durch unseren Nachrichtenbrief oder auf unserer Website. Er wurde am 2. Januar entführt. Und er hat noch dann über ein Video hat er noch eine Nachricht verbreitet. Am 6. Januar war das, glaube ich, wo er dann in dem Video sagte, durch die Gnade Gottes werde ich wieder mit meiner Frau und mit meinen Kindern und mit meinen Kollegen zusammenkommen. Und wenn mir diese Möglichkeit nicht gewährt wird, dann ist das vielleicht der Wille Gottes. Ich möchte, dass alle, nah oder fern, auch meine Kollegen, Geduld haben. Weint nicht, sorgt euch nicht, sondern dankt Gott in allen Dingen. Ein paar Tage später haben wir erfahren, er wurde von einem Zweig von Boko Haram, dieser ISWAP, das ist eine Splittergruppe vom IS, westafrikanische Provinz. Sie hatten ihn entführt und sie haben dann die Nachricht veröffentlicht, Pastor Andimi wurde enthauptet, weil er an Jesus festgehalten hat. Wir haben darüber gesprochen, wer ausharrt bis ans Ende. Das Ende sieht bei uns ganz unterschiedlich aus. Der eine wird enthauptet, der andere stirbt mit 92 zu Hause im Bett. Ein anderer schläft in Frieden ein im Krankenhaus, im Kreis seiner Familie. Wer ausharrt bis ans Ende. Wie dieses Ende aussieht, das ist ganz unterschiedlich. Aber ich möchte hier betonen, unsere Geschwister dort, sie wollen dort bleiben. Sie wollen ausharren. Sie beten für die anderen Menschen im Land. Sie beten gerade für die, die sie beleidigen und verfolgen, so wie Jesus das sagt, tut wohl denen, die euch hassen. Und das ist das, was wir bezeugen können, dass sie das tun. Dieser Pastor hier, Pastor Dennis, 20. Januar auf dem Grundstück seiner Kirche ermordet. Alles jetzt erst vor ein paar Tagen passiert. Dieser Student hier, 9. Januar, entführt und erschossen. Zwei junge Christinnen in Kaduna ermordet. Und jetzt nochmal die Lea. Ich hatte schon mal über die Lea gesprochen. Jetzt am 19. Januar wird es der zweite Jahrestag sein, also dass Lea seit 2 Jahren in Gefangenschaft ist. Und ihr könnt schon mal den Film vorbereiten. Wir werden jetzt gleich reinschauen in die Situation von Lea. Hat nur ganz wenig Ton, also seid nicht beunruhigt, dass da irgendwas nicht stimmt. Es sind ein paar Bilder und ein paar Statements, ein paar Aussagen. So, das ist die Lea, die also mit 15 entführt wurde und dann... Das ist ein Pastor, der die Familie betreut. Sie wird festgehalten, weil sie Christus nicht verleugnet hat. Der Pastor hier ist gerade in London. Da haben wir das Interview mit ihm gemacht. Er betreut die Familie, also die Eltern. Das sind die Eltern von Lea. Das sind die Eltern von Lea, sorry. Und die Großmutter. Ich wollte nur, dass ihr die Gesichter noch mal seht. Ich bete mit Ihnen am Telefon, sagt er. Ich besuche Sie. Und ich möchte Ihnen vergewissern, dass die Welt sie nicht vergessen hat. Das ist die Lea, jetzt in der Gefangenschaft, muss sich Muslime wie eine Muslime anziehen. Das ist eine Audioaufnahme. Und das ist eine Pressekonferenz von der Mutter von der Lea, wo sie den Präsidenten um Hilfe bittet. Ich möchte nur, dass ihr einfach mal die Stimmen hört und die Gesichter seht. Das ist die Mutter. Wieder umschalten. Es ist für die Christen in Nigeria nicht nachvollziehbar, warum es keine Änderung gibt im Land, obwohl sie den Präsidenten so bitten, obwohl sie auch die westlichen Gemeinschaften bitten, auch bei westlichen Politikern um Hilfe ersucht haben, aber es hat sich praktisch nichts verändert. Es ist jedes Jahr die gleiche Situation. Es werden viele christliche Mädchen entführt, zwangsislamisiert, dann mit Muslimen verheiratet. Es ist eine Strategie, steht auf der Agenda der Muslime, muss man ganz deutlich so sagen. Es geht ja darum, Nigeria wird von ihnen bezeichnet als das Haus des Islam. Das heißt, jeder, der noch kein Muslim ist, der soll zum Islam geführt oder gezwungen werden. Und christliche Mädchen werden ganz bewusst entführt und dann zwangsislamisiert, damit sie keine christlichen Babys mehr zur Welt bringen können. So, es ist also praktisch ein Teil ihrer Strategie und ein Teil ihres Dschihad, ihres heiligen Krieges, die christliche Bevölkerung in Nigeria auszulöschen. Man muss das so offen sagen, es wird in den Medien überhaupt nicht thematisiert. Und für uns ist es wichtig, dass wir... Ja, die Mutter von der Lea ist ja eine von Tausenden von Eltern, die betroffen sind von dieser Situation, von Mädchen und auch kleinen Jungs und Jungs, die entführt werden von Boko Haram. Die Mädchen, Zwangsheirat, die Jungs werden von Boko Haram und von den Fulani-Hirten zu Kindersoldaten oder Soldaten ausgebildet, um dann für die Sache des Islam zu kämpfen. So, das ist also eine ganz perfide Strategie, die natürlich die Gemeinde Jesu dort im Land schwächen soll. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Also zum einen, Nigeria ist auch letztes Jahr das Land, in dem die meisten Christen ermordet wurden, um ihres Glaubens willen. Im Jahr vorher war es auch Nigeria. Warum schlägt Satan so hart gegen Nigeria? Erstens, weil es einen strategischen Plan gibt. Seit 1989 kamen alle afrikanischen Staatschefs zusammen von den muslimischen Ländern. Und sie sind darin übereingekommen, Afrika wird der erste islamische, völlig islamische Kontinent sein. Das ist ihre Agenda. Das heißt, eine Gemeinde, die sehr aktiv ist, die steht dem im Weg. Nigeria, die Gemeinde in Nigeria hat, ich kann jetzt die Zahl leider nicht sagen, aber hat Missionare in fast allen Ländern dieser Welt. Es sind mehrere tausend Missionare auf jeden Fall. Ich meine 8000, aber ich kann es jetzt nicht sicher sagen. Das in 194 Ländern sind Missionare aus Nigeria unterwegs. Also die Gemeinde ist enorm, drängt enorm nach draußen, den Glauben, auch den Glauben an Jesus in ganz Afrika zu verbreiten. Und das ist das, wie wir für sie beten. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ja, so stehen unsere Brüder und Schwestern zusammen, wir stehen mit ihnen. Und jetzt zum Abschluss noch zwei Dinge, bevor wir gleich noch ein Lied singen und dann auch miteinander beten. Ich habe euch am Anfang den Bruder aus Ägypten vorgestellt, den Shenouda. Der ist heute in unserem Gebetskalender, wird er genannt, Gebet für Ägypten, für den 22-Jährigen. Hier, manche von euch kennen den Gebetskalender schon. Jeden Tag, man kann diesen Gebetskalender hier so rausreißen, jeden Tag ein anderes Land, wo wir darüber erfahren, wie es unseren Brüdern und Schwestern in den unterschiedlichen Ländern geht, ob im Iran oder Ägypten oder eben in Nigeria. Die Gebetsanliegen kommen alle 4 Wochen neu. Sie sind also sehr aktuell und wir kriegen einen ziemlich aktuellen Einblick darin, wie es den Christen dort in diesen Ländern geht. Wenn wir jetzt heute Morgen nichts von der Lea gehört hätten, würden wir nicht für sie beten. Das ist völlig klar. So, es ist wichtig, dass wir von unseren Brüdern und Schwestern hören. Deswegen bitte bestell diesen Gebetskalender. Nimm ihn mit nach Hause, ich habe ihn draußen auf dem Büchertisch. Wenn nicht genug da sind, ich habe eine Liste, kannst du deinen Namen eintragen. Wir schicken dir den Gebetskalender, kostet dich keinen Cent. Es geht nur darum, dass wir verstehen, wenn wir als Gemeinde nicht weltweit zusammenstehen und füreinander beten, wird die Gemeinde sehr, sehr, oder ist die Gemeinde in diesen Ländern, wo Christenverfolgung so hart ist, sehr, sehr in Gefahr. Der Berufungsvers von Open Doors, den Bruder Andrew empfangen hat, 1955, war: Wache auf und stärke, was abzusterben droht, damit es nicht auch stirbt. Gibt es heute Gemeinden, die abzusterben drohen? Ja, es gibt Gemeinden, die abzusterben drohen. Und deswegen bitten uns unsere Brüder und Schwestern, bitte betet für uns, steht an unserer Seite. Das gilt übrigens auch, und das ist das allerletzte, das gilt auch für Deutschland. Ich habe den Bericht mitgebracht, ich hatte das letztes Mal erwähnt, als ich hier war, eine Umfrage unter Konvertiten in Deutschland, denen die Abschiebung droht, also ehemalige Muslime, die nach Deutschland kamen als Flüchtlinge, hier zum christlichen Glauben gefunden haben, jetzt eine Gemeinde besuchen, die getauft sind, wo der Pfarrer oder Pastor bescheinigt: Ich bin überzeugt, dass dieser Mensch Christ ist. Und in den ganz großen Teil der Fälle erhalten sie keinen Asylschutz mehr. Das heißt, unsere Behörden, wenn du sagst, ich war Muslim, ich bin Christ geworden, du bringst den Pfarrer mit, der Pfarrer bezeugt das Ganze, er legt ein Schreiben vor, vielleicht sogar noch Aussagen von der Kirchengemeinde, wo jetzt diese Konvertiten schon 2 oder 3 Jahre in Gottesdienst gehen. In einer ganz großen Anzahl der Fälle wird diesen Menschen nicht geglaubt, dass sie Christen sind. Und das Entscheidende ist, ein Behördenmitarbeiter vom Bundesamt für Migration oder ein Verwaltungsrichter, er stellt sich hin und sagt: Ich habe deine Geschichte gehört, aber nach meiner Wahrnehmung bist du kein Christ. Du erzählst diese rührselige Geschichte nur, damit du hier bei uns Asyl erhältst. Also Antrag aus asyltaktischen Gründen. 86% der befragten Gemeinden oder Pfarrer und Pastoren, wir haben hier die Situation von 6.516 Konvertiten erfasst. Das ist eine ganze Menge. 86% der Pfarrer und Pastoren sagen, wir sind überzeugt von der Aufrichtigkeit des Glaubenswechsels dieser Konvertiten. 68% von ihnen kommen regelmäßig in den Gottesdienst, das heißt jede Woche. Und sie nehmen über den Gottesdienst hinaus am Gemeindeleben teil. Die deutsche Gemeinde musste mir mal zeigen, wo 68% regelmäßig am Gottesdienst teilnehmen und darüber hinaus am Gemeindeleben teilnehmen. Das sage ich nicht vorwurfsvoll. Und trotzdem, dass das so ist, erhalten momentan nur noch etwa 37% Asylschutz von unserer Regierung. Den anderen, und wir sprechen hier über Tausende, droht die Abschiebung in den Iran, nach Afghanistan, nach Pakistan und weitere Länder, also alles Länder, wo Christen wegen ihres Glaubens getötet werden. Sogar von der Regierung ein Gesetz existiert: Wer den Islam verlässt, dem droht die Todesstrafe. Und dann sagen unsere Behörden: In diesem Land, ich spreche gerade über den Iran, besteht keine Bedrohung für Konvertiten. Die droht die Todesstrafe, aber es besteht keine Bedrohung für Konvertiten. Dieser Irrsinn muss aufhören. Es ist ein geistliches Problem. Wir sehen, dass hier Dinge so in Unordnung geraten sind, dass du mit dem normalen Menschenverstand gar nicht mehr nachkommst. Bitte betet auch dafür. Betet für unsere Bundesregierung. Ich habe nächste Woche ein Gespräch an allerhöchster Stelle im Bundesamt für Migration. Es geht darum, dass diese Situation verändert wird. Nicht ich alleine, auch mit Kollegen und weiteren Experten, wo wir uns einsetzen für diese Konvertiten, dass sie nicht zurückgeschoben werden in Länder, in denen ihnen Christenverfolgung droht. Lasst uns zusammen aufstehen, wir werden jetzt ein Lied gemeinsam singen und nachher dann zusammen beten.